Meine lieben Geschwister, liebe Freunde, ich glaube, dass es noch nie in der Geschichte der Christenheit, bitte erstmal ausblenden, um nicht jeden abzulenken, danke, so viele christliche Lieder gegeben hat, wie in unserer Zeit heute. Es gibt eine Vielzahl von Liedern und Gesangbüchern und ganz geschweige von der riesigen Datenbank oder den Datenbanken an Liedern, die es gibt im Netz. Und jedes Jahr kommen neue Lieder hinzu. Manche Lieder werden längere Zeit in den Gemeinden und in den Kirchen gesungen. Andere wiederum geraten schnell in Vergessenheit. Ich glaube, auch wir singen vielleicht nur 10% oder 20% von dem Liedgut, was wir besitzen oder was wir haben. Aber es gibt ein Gesangbuch, das nie veraltet oder überflüssig wird, weil es von Gott inspiriert wurde. Schon seit fast 3000 Jahren begleitet es Menschen, die den einzig wahren Gott kennen und diesen Gott lieben. Und dieses Buch finden wir mitten in der Bibel. Es ist das Buch der Psalmen. Und seit Anfang des Jahres lese ich jeden Tag einen Psalm, an manchen Tagen auch nur einen Teil davon und denke darüber nach. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe die Psalmen. Schon in vielen Situationen haben sie in mein Leben hineingesprochen oder mir geholfen zu beten, wenn ich keine passenden Worte mehr finden konnte. Und ich habe gelesen, dass alle großen Theologen und auch Kirchenleiter, Kirchenmänner der Meinung waren, dass jeder Christ in seinem persönlichen Reden mit Gott die Psalmen gebrauchen oder benutzen soll und dass sie auch im Gottesdienst ihren Platz haben müssen. Ich bin überzeugt, dass die Psalmen der Weg sind, den Gott selbst uns weist, wie unser Gott angebetet werden will. Luther nannte den Psalter sogar eine Bibel im Kleinen und meinte damit, dass wir darin einen Überblick der Heilsgeschichte sogar finden können und dass darin Aussagen über die wichtigsten Lehren der Bibel sozusagen enthalten sind. Die Lehre von Gott, über den Menschen, über die Sünde. Aber die Psalmen enthalten mehr als nur gute biblische Unterweisung. Der Kirchenvater Athanasius, er schrieb sogar im 4. Jahrhundert über die Psalmen und jetzt wäre ich dankbar, wenn das Zitat kommt. Ich glaube nämlich, dass in diesen Worten des Buches das ganze Leben der Menschen und die Stimmungen der Seele und die Bewegungen der Gedanken umfangen und umschlossen seien und dass unter den Menschen darüber hinaus sich nichts mehr findet. Mit anderen Worten, alles, was das Leben so mit sich bringen kann, finden wir in den Psalmen. Diese Lieder und Gebete bereiten uns also auf jede denkbare geistliche, soziale, emotionale Herausforderung vor, in die wir geraten können. Sie zeigen uns, welchen Gefahren wir im Leben begegnen können. Und sie bringen in einer wunderschönen, poetischen Weise die Gemütserlegungen, die persönlichen Gefühle, die Einstellungen, die Dankbarkeit, das Lob der Menschen zum Ausdruck, die in einer Beziehung mit Gott leben. Sie lehren uns, woran wir uns festhalten können, welche innere Haltung wir entwickeln sollen, wie wir mit Gott wirklich über alles reden können, auch über unsere Rache und dunkelsten Gefühle, Rachegefühle, dunkelsten Gefühle und Gedanken, unsere Hassgefühle sogar. Und wie wir von Gott Hilfe erhalten, die wir brauchen. Aber ich glaube, die Psalmen wurden uns nicht nur als Lesetexte von Gottes Geist geschenkt, sondern dass wir sie, wie ich schon erwähnte, selbst beten, singen. Und wenn wir sie im Zusammenhang der ganzen Bibel lesen, dann finde ich, führen sie uns immer auch zu Jesus. Denn ich bin überzeugt, die Psalmen waren das Gesangbuch von Jesus. Wir wissen zum Beispiel aus den Evangelien, dass unser Herr beim Passamahl das große Hallel, Psalm 113 bis 118, gesungen hat. Jesus kannte die Psalmen. Ich glaube sogar, dass er sie auswendig kannte und sie immer wieder gesungen und gebetet hat, denn Jesus hat aus keinem anderen Buch des Alten Testaments so oft zitiert wie aus den Psalmen. Und so bin ich überzeugt, dass die Psalmen die Lieder von Jesus sind und dass auch umgekehrt, wenn wir genau hinhören und sie mit der Brille des neuen Bundes lesen, sie auch von ihm immer wieder singen. Vor 2 Wochen hat Kolja einen Vers aus dem alten Hunderter mit euch betrachtet und daran erinnert, dass Lobpreis und Anbetung eine Grundlage sind, die unser Leben verändern können. Und letzten Sonntag haben wir einen meiner Lieblingspsalme betrachtet, Psalm 121, der uns einfach daran erinnert hat, auf wen wir uns voll und ganz verlassen können und dass unsere Hilfe in jeder Lebenssituation vom Schöpfer Himmels und der Erde kommt. Und heute wollen wir uns noch einen der bekanntesten Psalmen im ganzen Psalmbuch anschauen, vielleicht nah oder zusammen mit dem Psalm 23, der bekannteste überhaupt. Es ist Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. So beginnt dieses Loblied von David und im Grunde ist der ganze Psalm ein Lobpreis der Gnade Gottes. Joachim Neander hat diesen Psalm beim Dichten des Liedes Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, inspiriert. Johann Sebastian Bach hat ihn in seiner Kantate Nummer 69a gebraucht, um den ersten Vers als Eingangschor sozusagen zu vertonen. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Psalm einer der innigsten und reichsten Loblieder innerhalb des Psalters ist. Wir können die darin verborgenen Wahrheiten nicht alle in einer einzigen Predigt betrachten. Auf die ersten 5 Verse möchte ich heute den Fokus setzen. Es ist auffallend, dass in diesem Psalm keine einzige Bitte zu finden ist, sondern nur Lobpreis. Er steigt aus der innigen Seele des Einzelnen hinauf zum Thron Gottes, weitet sich aus sozusagen vom persönlichen Lob über das nationale Lob hin zu dem universalen Lob des Herrn, dass alle seine Werke einstimmen sollen. Wir lesen aber heute erstmal nur die ersten 5 Verse aus diesem Loblied. Preise den Herrn, meine Seele, ja alles in mir, lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir alle deine Schuld. Er heilt alle deine Krankheiten. Er erlöst dein Leben von der Grube und krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes. Überreich bist du beschenkt, wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert. So bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Was tut denn David hier? Er führt ein Selbstgespräch Er spricht zu seiner Seele. Er ruft sie auf, Gott für alle seine Wohltaten zu loben, die er erfahren hat in seinem Leben und die alle Beweise von Gottes Barmherzigkeit und Gnade sind. Der Theologe Timothy Keller, er schreibt dazu, diese Verse zeigen uns, wie wir uns das Evangelium selbst ins Herz beten können, bis es unser Leben prägt und verwandelt. Nämlich durch Selbstgespräche, die wir mit unserem eigenen Herzen führen. Und von diesem Zitat inspiriert habe ich die ersten 5 Verse aus diesem Psalm überschrieben mit den Worten: Gesegnete Selbstgespräche. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ob ihr das vielleicht auch manchmal so erfahrt, dass ihr in eurem Kopf immer wieder mal Selbstgespräche führt. Das tun wir alle Zeit. Die manchen sogar dann wirklich auch laut. Hoffentlich, wenn sie alleine sind und niemand sie hört. Aber wir reden eigentlich immer wieder mit unserer Seele. Und leider ist es oft so, dass unsere Selbstgespräche in unserem Innern, in unseren Gedanken eher destruktiv sind. Was ist das wieder für ein bescheidener Tag? Es regnet, es windet. Aber wir hatten jetzt gerade 3 Monate Sommer pur, ja? Aber heute ist er eben nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Das Wetter passt mir gar nicht. Und auch mein Frühstücksei, das war heute wieder mal viel zu weich. Ich hasse, wenn die Eier einfach zu weich gekocht werden. Der andere sagt, ach, es war wieder viel zu hart. Und wie mich die wieder behandeln, da auf der Arbeit oder in der Schule, es ist doch einfach unmöglich. Keiner sieht hier, wie es mir wirklich geht. Keiner erkennt an, was ich hier alles tue. Wenn das noch weiter so geht mit dieser Politik, da wird das deutsche Volk in 50 Jahren in der Minderheit sein. Mir geht es so schlecht. Ich fühle mich so elend. Und ich kann nicht glauben, dass das Benzin schon wieder 10 Cent teurer ist. Seele, was bist du doch für ein bemitleidenswertes Wesen? In unserem Innern können sehr negative, destruktive Selbstgespräche stattfinden, die uns nicht zum Segen dienen, sondern uns herunterziehen und uns letztlich geistlich schaden. Und David lehrt uns hier, dass wir direkt und nachdrücklich zu unserer Seele sprechen und wie wir gesegnete Selbstgespräche führen können, indem wir uns bewusst erinnern an all das Gute, was Gott uns geschenkt hat. Wir müssen also unserer Seele, das heißt unserem Innern, unserem Willen, unserem Herz, unseren Sinnen, unseren Empfindungen, wir müssen die erinnern, Gott zu loben, denn Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. Ein alter Spruch, den ich in meiner Kindheit gelernt habe. Wir Menschen, wir können so vergesslich sein. Manchmal führt uns das in ganz peinliche Situationen übrigens. Einmal habe ich sogar an der Tankstelle meine EC-PIN-Nummer vergessen. Ist das schon jemandem passiert? Oh, es tröstet mir ein bisschen. Ich sehe wenigstens 2 Leute, die mit mir mitfühlen können. Ich weiß nicht, wie viel, 100 Mal ich die schon benutzt hatte. Und dann dieses eine Mal stehe ich da an der Tankstelle und habe einen Zahlendreher drin. Zum Glück war es die Avia-Tankstelle gegenüber unserem Gemeindehaus. Konnte also der Dame hinterm Tresen sagen, bin gleich wieder da. Behalten Sie meine Karte, ich komme gleich. Wir alle neigen zur Vergesslichkeit und vielleicht, je älter wir werden, umso mehr. Nur leider ist es so, dass wir manche Dinge, das ist jetzt die andere Seite, gar nicht so schnell vergessen. Wenn einer uns mal beleidigt oder Unrecht getan hat, das vergessen wir meistens nicht so schnell. Auch wenn es schon 40 Jahre zurückliegt, da haben wir ein richtiges Elefantengedächtnis, ja? Man sagt ja, dass die Elefanten ein sehr gutes Gedächtnis haben und nichts vergessen. Sprich mal mit deiner Seele und frag sie: Seele, hast du ein Elefantengedächtnis, wenn es um diese Dinge geht, die du eigentlich vergessen solltest? Wo du auch schon mal gesagt hast, dass du sie vergeben hast? Die vielen guten geistlichen Segnungen, die können so schnell aus unserem Gedächtnis verblassen. Ein bisschen leiden wir alle an geistlicher Amnesie. Letzte Woche habe ich bei Steps das Zitat von Bonhoeffer gelesen: Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen. Aus Vergessen folgt Gleichgültigkeit, aus der Gleichgültigkeit Unzufriedenheit und aus der Unzufriedenheit Verzweiflung und aus der Verzweiflung der Fluch. Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen und dann geht die Spirale nach unten. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht vergessen und wie David unsere Seele erinnern: Preise den Herrn, meine Seele, ja alles in mir, meine ganze Willenskraft, alle meine Sinne, meine Gefühle, lobe seinen heiligen Namen, erinnere dich, Seele, daran, wer Gott ist, und lobe und preise ihn für all das Gute, was er dir getan hat. Und vielleicht können wir uns nicht an alle seine Wohltaten erinnern, weil das sind sehr, sehr viele. Aber wir können zusehen, dass wir nicht alle vergessen. Und ich glaube, das Wort Gottes ist ein wunderbares Mittel gegen die Vergesslichkeit. Es führt uns immer wieder neu die großen Werke Gottes vor Augen und erinnert uns, dass wir uns erinnern sollen. In Versen 3 bis 5 eben hier durch die Stimme Davids. Warum ist David voller Lob? Was hatte Gott David Gutes getan? Und wofür können auch wir Gott immer wieder dankbar sein und dürfen es auf keinen Fall vergessen? Es ist im Grunde die an uns erlebte Gnade. Und 6 Beweise von erlebten Gnade Gottes zählt David hier auf: Vergebung der Sünde, Heilung von Krankheit, Erlösung von Tod, Krönung mit Güte und Erbarmen, Erfüllung des Lebens, Erneuerung des inneren Menschen. Vergebung der Schuld wird als erstes genannt. Und das zu Recht, weil sie ist das Wichtigste. Lobe den Herrn, meine Seele, preise ihn, denn er vergibt dir alle deine Schuld. Die Vergebung der Sünde ist und bleibt der größte Beweis der Gnade Gottes in unserem Leben. Sie ist die Grundvoraussetzung für alles andere, was als Grund für Dank und Lobpreis genannt wird. Können wir Gott, dem Vater, je genug dafür danken, dass wir in seinem Sohn die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung aller unserer Vergehungen haben, wie Paulus das auch schreibt in Epheser 1, Vers 7? Gott, der Vater, er hat uns vergeben durch das Werk vom Kreuz, durch das Erlösungswerk seines Sohnes, und er vergibt immer noch. Jesus, die zweite Person der Gottheit, sitzt jetzt zu Rechten seines Vaters und ist unser Anwalt, unser Fürsprecher für immer. Und seine Gnade reicht nicht nur für ein paar Sünden. Nein, Gott hat alle unsere Sünden vergeben, alle Verletzungen des Liebesgebots, alle Zielverfehlungen. Die dreckigsten und geheimsten Sünden, die vielleicht niemand kennt außer dir. Ja, der vergeben. Und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, wenn wir ihn darum bitten. Vergebung der Sünden ist das Wichtigste. Und ich wünsche mir sehr, dass jeder hier in diesem Raum, in diesen Lobpreis Davids einstimmen kann und sagen kann, ja, ich weiß, dass auch meine Sünden vergeben sind. Ich kann auch von dieser erlebten Gnade Gottes singen. Die Vergebung meiner Schuld ist das größte Geschenk Gottes an mich. Weil er mir vergeben hat, kann ich in seine Arme laufen wie ein Kind zu seinem guten Vater. Zweitens preist David Gott für die Gnade der Heilung. Preise den Herrn, meine Seele, denn er heilt alle deine Krankheiten. Echt? Wirklich? Alle unsere Krankheiten? Nun, alle meine Krankheiten hat er nicht geheilt, könnte jetzt jemand sagen, der nach vielen Gebeten immer noch nicht geheilt ist. Wie sollen wir diese Aussage verstehen? Nun, zunächst mal verstehe ich sie in dem unmittelbaren Zusammenhang mit der Vergebung unserer Schuld, analog zu Jesaja 53,5. Unser Herr, er wurde an unserer Stelle wegen unserer Missetaten und unserer Sünde willen von Gott gerichtet. Die Strafe liegt auf ihm für unseren Frieden. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das heißt, da ist eine grundlegende Reinigung, Befreiung und Heilung geschehen. Mit anderen Worten, der Virus der Sünde kann uns nicht mehr töten. Oder das Virus. Ist es der oder das Virus? Das Virus, gell? In Christus sind wir gesund. Wir sind innerlich heil geworden. Und diese Heilung im weitesten Sinne, sie wirkt sich dann aus in unserem ganzen Leben, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, in unseren Ehen und Familien. Und ich bin sicher, auch auf manche seelischen und auch körperlichen Krankheiten. Denn unser Gott ist auch unser Arzt. Jahwe Rapha. Der Herr. Der Gott, der dich heilt. Und er kann auch heute noch, wenn er will und es seinen Absichten entspricht, auch unsere körperlichen Krankheiten heilen. Und ja, wir dürfen beten und Gott kann große, mächtige Wunder vollbringen. Und er hat es auch immer wieder getan, übernatürlich oder auch durch die Hände von Ärzten oder mit Hilfe von Medizin. Aber übernatürliche Spontanheilungen sind eher die Ausnahme und nicht die Regel. Viele Krankheiten tragen wir unser Leben lang. Und der Tod erfrisst an uns, bis wir unser Leben ausgehaucht haben und wieder zum Staub zurückgekehrt sind. Aber der Tod ist für die Leute Gottes, für die Menschen, die eine Beziehung zu ihm haben, nur der Durchgang zum Leben und zur Unverweslichkeit. Und sobald wir diese ewige Dimension erreichen, da hineintreten, gibt es keine Krankheit und keinen Schmerz und keine Gebrechen mehr. In diesem Sinne können wir mit David schon sagen, ja, er heilt alle unsere Krankheiten, aber nicht immer sofort. Und ich möchte in dem Zusammenhang noch eines hinzufügen. Wenn man nicht geheilt wird von seiner körperlichen Krankheit, dann weist das nicht notwendigerweise darauf hin, dass man zu wenig Glauben hat. Da ist man vielleicht versucht zu denken, ja, vielleicht glaube ich nicht genug und ich brauche jetzt noch mehr Glauben, dann werde ich vielleicht geheilt. Nur wenn Gott seine spezielle Zusage gegeben hat, dass er heilen wird, kann der Glaube die Heilung beanspruchen. Sonst überlassen wir uns unserem lebendigen, liebevollen Gott und beten darum, dass sein Wille geschieht und preisen ihn dafür, dass er unsere Seele geheilt hat, auch wenn unser Körper nicht immer sofort heil wird. Drittens lobt David Gott für die Erlösung vom Tod. Preise den Herrn, meine Seele, denn er hat dein Leben erlöst von der Grube, was so viel bedeutet, er hat uns vom ewigen Tod erlöst, welcher der Lohn der Sünde ist. Wir sind also auf der Lebensspur. Ja, wenn unsere Sünden vergeben sind, kann uns der Tod nichts mehr antun, denn der Tod ist verschlungen im Sieg, wie Paulus sagt in 1. Korinther 15. Noch für ein viertes Gnadengeschenk wird hier Gott gepriesen. Preise den Herrn, meine Seele, denn er krönt dich mit Güte und Erbarmen. Liebe Geschwister, wir wurden durch das Werk der Erlösung zu Königskindern gemacht. Anstatt uns unseren Mist, den wir gebaut haben, unsere Sünden, unsere Schuld zu vergelten, vergibt uns Gott in Christus und er setzt uns eine Krone auf. Und diese Krone heißt Güte und Erbarmen. Was für ein unglaubliches Privileg. Die Krönung, die wir damit erleben, sie ist nicht unser Verdienst, sondern allein seine Gnade. Fünftens loben wir unseren Herrn für all das Gute, mit dem er uns beschenkt. Preise den Herrn, meine Seele, denn er gibt dir in deinem Leben viel Gutes. Überreich bist du beschenkt. Wann hast du das letzte Mal aus der Schublade eine Liste rausgeholt und einen Bleistift und hast mal angefangen, all das Gute aufzuschreiben, was dir Gott bis jetzt oder in der letzten Zeit geschenkt hat? Vielleicht wäre es mal dran, vielleicht solltest du das mal öfters tun. Meine Liste gegen das Vergessen. Und ich hoffe sehr, wenn du das mal tust, dass dann ganz oben die geistlichen Geschenke stehen, dass du das höchste Gut in Gott dem Vater und Gott dem Sohn, dem Heiligen Geist siehst und der Vergebung und der Heilung und dem neuen ewigen Leben, das unser Gott dir geschenkt hat, Freude und Hoffnung und Liebe. Und dann folgen vielleicht die Beziehungsgeschenke, weil wir alle leben ja in einem Beziehungsgeflecht. Und du siehst in deinem Partner oder deiner Partnerin das Gute, das dir Gott geschenkt hat. Und wenn du vielleicht nicht verheiratet bist, in deiner Familie, deinen Eltern. Oder wer verheiratet ist, der freut sich an dem Geschenk der Kinder. Unsere Kinder sind eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes. Und wir haben vielleicht Geschwister und Freunde und wir haben ein Bekanntenkreis und wir haben eine Gemeinde. Wir sind mit anderen, die genauso Gott lieben, unterwegs. Und vielleicht hast du ein paar gute Arbeitskollegen, in denen du auch etwas ganz Gutes sehen kannst. Vielleicht gibt es ja auch ein paar schräge, aber da gibt es bestimmt auch ein paar gute, die du als Geschenk erkennen kannst. Und dann, wie sind wir doch überreich beschenkt, auch einfach was unseren Körper, unser Leib angeht, mit Gesundheit. Und vielleicht hat der eine nicht die perfekte Gesundheit, aber er kann wirklich dankbar sein für diese geniale medizinische Versorgung, die wir hier in unserem Land haben. Denk doch mal an die dritte Welt, wo es vielleicht das nächste Krankenhaus in 300 Kilometern gibt. Und wir dürfen uns freuen an anderen Geschenken, an Sexualität, an Überfluss, zum Essen, was wir hier haben. Keine von uns muss hungern. Vielleicht hungern wir mal freiwillig. Schadet auch nicht, wenn wir eine Kur machen. Aber wir haben doch Essen im Überfluss. Und was leben wir doch hier in dieser Welt auf einem tollen, wunderbaren Planeten? Hast du in diesem Urlaub, die meisten von uns, glaube ich, waren im Urlaub. Wer war alles im Urlaub? In diesem Jahr schon? Hast du Gott mal für seine Schöpfung gedankt? Jeder Baum, der Strand, die Felder, die Berge, das Meer. Geschenk Gottes. Und außerdem leben wir in einem der reichsten Länder der Welt. Und leider klagen wir auf hohem Niveau und führen diese destruktiven Selbstgespräche. Schauen wir mal auf das, was Gott uns mit Gutem beschenkt hat, auch materiellen Geschenken. Wir leben in einem Land, wo Bildung sehr hoch geschrieben ist. Jeder von uns durfte in die Schule gehen und das auch noch kostenlos. Und ich glaube, wir haben alle eine Arbeitsstelle. Wir haben ein Haus und einen Garten und wir haben Autos, manche sogar mehrere. Und wir haben Fahrräder und du hast einen Computer und du hast ein Handy und du hast eine Stereoanlage und du hast eine Couch. Meine Güte, man könnte so viel aufzählen, womit Gott uns mit Gutem beschenkt hat. Und er beschenkt uns nicht nur mit dem Nötigsten, sondern auch mit sehr viel Schönem. Und wenn du nächstes Mal in deinen Garten gehst, dann schau mal die Blumen an, die vielleicht jetzt am Verwelken sind. Aber sie ist da, sie sind da, um uns an ihnen zu erfreuen, als Geschenk der Liebe Gottes an uns. Als Sechstes erwähnt David in diesem Psalm dieses wunderschöne Bild, dass wir Gott preisen sollen für die Erneuerung unseres inneren Menschen, wie sich beim Adler das Gefieder erneuert. So bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Was für ein tolles Bild. Das lange Leben des Adlers symbolisiert Kraft. Sein Erscheinen Grazie. Und vielleicht meint David mit diesem Bild das, was Elihu in Hiob 23, 25 von einem Menschen sagt, der Gottes Rettung von Sünde und Tod erfahren hat. Sein Fleisch wird frischer sein als in der Jugendkraft. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Oder Paulus im Neuen Testament, er spricht von unserem inneren Menschen, der das ewige Leben besitzt und sagt dann in 2. Korinther 4, Vers 16, mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Und meine Lieben, ich glaube, diese innere Erfüllung des Christen ist gerade auch Kraft und Stärke, wenn man älter wird, wie es das Bild des Adlers versinnbildlicht. Er schwingt sich kraftvoll in die Höhe, zieht hoch oben unter der Sonne seine Kreise und lässt sich von keinem Sturm runterkriegen. Menschen, die Gottes Gnade und Barmherzigkeit erleben, die Gott vertrauen und auf ihn warten, die erfahren immer wieder Erneuerung, auch im Alter, wenn der äußere Mensch verfällt. Sie kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, wie Jesaja das sagt. Und diese persönlichen Erfahrungen der Gnade, die jeder hoffentlich von uns kennt, der Jesus nachfolgt, die lassen uns einfach einstimmen in dieses Lob der Gnade. Die lassen uns jubeln und Gott erheben, denn er hat so viel Gutes an uns getan. Und ich wünsche uns allen, dass wir das nie vergessen. Ich persönlich muss ehrlich zugeben, ich vergesse das viel zu oft. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dann auch zu Gott kommen und ihm unser Vergessen immer wieder bekennen. Und vielleicht geht es auch anderen von euch so. Und ich lade euch jetzt ein, bevor wir nachher noch in den Lobpreis gehen und Gott loben werden, dass wir dieses Bekenntnisgebet gemeinsam beten. Und dann wollen wir vor dem Mahl noch Gott mit Lobliedern preisen und wieder erheben, ihm von Herzen singen. Aber lass uns jetzt einstimmen in dieses Bekenntnisgebet. Herr, wie oft vergesse ich, wie viel Gutes du mir tust. Und dann lasse ich mich bestimmen von Furcht, Zorn, Sorge und Hoffnungslosigkeit. Ich vergesse, was du mir in Christus alles geschenkt und verheißen hast. Mein Kopf weiß es, aber mein Herz vergisst, dass mir vergeben ist, dass du mich mit Wohlgefallen ansiehst, dass du mir eine Krone und ein Fest versprochen hast. Vergib mir, Herr, und hilf mir, solche Selbstgespräche mit meiner Seele zu führen, dass sie in dir ihre Stärke und ihre Freude findet. Amen.